HR Info. Politik.
Europa hat gewählt und für viele ist dann doch nicht alles so gekommen wie erwartet. Aber was war das denn nun für eine Europawahl? Die derjenigen, die Europa ablehnen und die derjenigen, die es unterstützen? Jung gegen alt, rechts gegen die neue grüne Welle? Und was bedeutet vor allem das Ergebnis für die anstehenden Landtagswahlen im Herbst in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen? Das alles will ich heute zusammen mit Ihnen klären. Mein Name ist Dunja Sadaki. Und dazu habe ich zunächst mit Samuel Jakisch gesprochen. Er ist unser Korrespondent in Brüssel. Samuel, die EU-Wahl wurde überall als Schicksalswahl tituliert. Es gab die große Angst, dass die rechten Parteien sehr stark gewinnen. Aber wie sieht's denn jetzt nach dem Auszählen aller Stimmen aus?
Es wurde tatsächlich viel gesprochen von so einem Rechtsruck, der da durch Europa gehen würde. Das ist bestenfalls ein Rückchen geworden. Ja, der rechte Flügel hat zugelegt im neuen Europaparlament, aber man muss ein bisschen genau hinschauen, wie ihnen das gelungen ist. Das ist nämlich angetrieben vor allem durch ein sehr, sehr starkes Ergebnis im großen Italien. Dort hat auch interessanterweise eine goldene Regel der Europawahlen normalerweise nicht gegriffen, nämlich das Land regieren, Europa verlieren. Normalerweise verlieren immer die amtierenden Regierungen. Das ist Matteo Salvini gelungen, dass das nicht passiert ist, sondern die sind dort über 30% gesegelt. Das ist ein sensationelles Ergebnis. In Frankreich hat Marine Le Pen das hohe Ergebnis gehalten, leicht verloren, aber ebenfalls viel Rückenwind für die Rechten gebracht. Und dann kamen wir noch Polen und dann hört es schon langsam auf. In fast allen anderen Staaten sind die Rechten, ganz Rechten und Extremrechten, naja, nicht mehr geworden oder sogar zurückgegangen. Das heißt, ja, denen geht es besser als vorher, aber wir sind bei weitem nicht in dieser Welle erlegen, die wie viele vor dieser Wahl erwartet haben.
Also sie sind nicht so stark geworden, wie man prognostiziert hat. Wer sind denn andere Überraschungssieger dieser Wahl? Zum Beispiel die Grünen?
Natürlich. Also die Grünen und die Liberalen, das sind die, die profitieren von diesem großen Exodus der Mitte. Also dieses deutsche Wahlergebnis, das steht ja so ein bisschen als stellvertretend für einen Trend in ganz Europa. Die großen Parteien, Konservative und Sozialdemokraten, haben erstmals keine Mehrheit mehr gemeinsam im Europaparlament. Das macht die Sache unendlich kompliziert, aber gleichzeitig auch sehr interessant. Es ging nämlich überall in Europa so mehr oder weniger, dass zwar die Konservativen meistens die Wahl gewinnen, ab und zu sogar mal Sozialdemokraten. Zum Beispiel in den Niederlanden oder in Spanien, aber eben bei weitem nicht mehr mit so großem Abstand. Und das bedeutet, dass davon vor allem profitieren konnten grüne und liberale Parteien. Zumindest im Westen, Norden der EU ist jetzt nicht so sehr ein südöstliches Phänomen, da wählt fast niemand grün. Aber sie sind jetzt die Königsmacher im neuen Parlament. An ihnen vorbei geht kaum irgendeine Politik zu machen und vor allem erst recht keine Posten zu besetzen, was ja jetzt zu Beginn so einer Legislaturperiode immer erstmal das ist, worüber am meisten spekuliert wird.
Was bedeuten denn diese beiden Ergebnisse, die du da jetzt beschrieben hast? Also ein Erstarken der rechteren Parteien in Europa, aber nicht so stark wie erwartet. Die Überraschungssieger, die Grünen. Was macht das jetzt?
Na, zunächst mal macht es die Sache komplizierter im Sinne von, man muss mehr miteinander reden, um Mehrheiten zu schaffen. Das ist ganz normal, wenn nicht mehr ein ganz großer Bestimmer im Raum ist und nicht mehr zwei, sondern irgendwie alle mehr auf Augenhöhe miteinander tendieren, dann muss man einfach mehr miteinander kommunizieren. Das ist man gewohnt in Brüssel und Straßburg, weil das hier schon immer so ist, dass es ja keinen Fraktionszwang gibt, wie wir das aus Landesparlamenten kennen oder aus dem Bundestag. Da muss nicht jeder Abgeordnete so abstimmen, wie es sein Fraktionsgeschäftsführer vorgibt, sonst gibt es Ärger, sondern die Fraktionen sind hier ohnehin sehr lose Zusammenschlüsse, wo vielleicht ein progressiver Sozialdemokrat sehr viel mehr Gemeinsamkeiten ohnehin findet mit Grünen als mit dem rechten Rand seiner eigenen Partei. Das heißt, es ist durchaus normal, dass hier Koalitionen, Zweckbündnisse, eben nicht Koalitionen auf eine ganze Legislaturperiode, aber so, wenn man eine Sache durchbringen will, ein Gesetz schreiben will gemeinsam, dann finden sich sehr häufig so kurzfristige und kurzweilige Zweckbündnisse auch mal über so eine Parteigrenze hinweg. Das wird jetzt häufiger geschehen müssen. Das ist das eine. Was die Rechten angeht, das wird sehr, sehr spannend, denn wir haben da jetzt zwar 170, 180 Abgeordnete, die man im weitestgehenden Sinne dem zuordnen kann, aber die sind sehr divers. Da haben wir einmal 70, 80 Abgeordnete, die man getrost als rechtsextrem bezeichnen kann. Also das ist die Truppe Salvini, Le Pen, FPÖ, AfD. Die haben zwar angesagt, dass sie im Gegensatz zu weiten Teilen vorher, diesmal konstruktiv mitarbeiten wollen, dass sie nicht gekommen sind, um zu blockieren, sondern dass sie Europa verändern wollen in ihrem Sinne. Aber inwieweit sie das auch tatsächlich tun und nicht nur zum Pöbeln kommen, das werden wir sehen. Es gibt einen sehr viel gemäßigteren, moderateren rechten Flügel, die Reformer, die tun das schon lange. Die arbeiten in Ausschüssen mit, die schreiben Berichte, die entwerfen Resolutionen, was man so macht als Abgeordneter. Und da werden wir aber sehen, wie die zusammenkommen mit dem Flügel rechts außen, denn die sind sich nicht einig, was Wirtschaftspolitik angeht, was Finanzpolitik angeht, nicht mal was Asylpolitik angeht. Da bin ich sehr gespannt. Und dann haben wir noch eine ganz große Gruppe, die größte homogene nationale Parteiengruppe neben der deutschen CDU, stellt die neue Brexit-Party aus Großbritannien. Die sind nicht lange da wahrscheinlich, nur bis zum Brexit, dann müssen sowieso alle Briten ausziehen. Aber was die machen, die haben schon angekündigt, die sind eigentlich nur da, um Geschirr kaputt zu machen und das Leben schwer den anderen. Da müssen wir schauen. Also das wird in der Tat eine wahrscheinlich etwas anderer politischer Alltag für viele Abgeordnete.
Du hast die Briten angesprochen. Wie will man denn vielleicht auch in der EU verhindern, dass die Briten wichtige Entscheidungen noch mit beeinflussen können?
Das kann man im Parlament gar nicht verhindern. Es gibt im Rat, also auf Ministerebene und auch auf Staatschefsebene, also bei der Repräsentation der Regierung in den Mitgliedstaaten, da gibt es einen Beschluss von Theresa May und da wird sich auch, wer immer ihr nachfolgt, daran halten müssen, dass die britische Regierung sich zurückhält, neutral verhält, neutral abstimmt, sich enthält bei entscheidenden Fragen, die so die mittelfristige bis langfristige Zukunft der Europäischen Union betreffen. Das redet man natürlich vor allem über Geld, Haushaltsplanung, Finanzplanung. Da wollen die Briten nicht mehr mitreden, nach dem Motto, geht uns ja sowieso nichts mehr an. Mal stören, stehen wir auch nicht im Weg rum. Bei den Parlamentariern kann man sowas nicht verlangen. Das ist ein freies Mandat. Die sind an gar nichts gebunden. Die können abstimmen, wie sie wollen. Das bedeutet schlicht und ergreifend, sollten sie da tatsächlich sich eher destruktiv erweisen, dass der Rest des Parlaments, und das ist auch dieselbe Folge, wie das Parlament auf die Rechtsextremen wird reagieren, müssen, die nicht mitarbeiten. Es muss der Rest näher zusammenrücken und stärkere Kompromisse finden, auch über die anderen Flügel hinweg, von liberal über Grünen, Sozialdemokraten bis Kommunisten. Das müssen sie sowieso, weil im Parlament es nicht genügt, wenn ich nur mal eine kleine, schmale Mehrheit habe, um irgendwas zu verabschieden, sondern mit diesen Positionen muss das Parlament ja auch noch in die Auseinandersetzung mit dem Europäischen Rat und der Europäischen Kommission. Und da bringt ein schmaler Vorsprung gar nichts, weil dann fallen zwei Abgeordnete um plötzlich und dann war es das schon wieder. Also die müssen sowieso eng zusammenarbeiten, aber das müssen sie jetzt noch mehr.
Zoomen wir aus dem Parlament mal wieder ein bisschen raus. In den letzten Jahren wurde ja immer wieder diskutiert, dass die politische Landschaft der EU sich genauso polarisiert, wie zum Beispiel das in den USA der Fall ist. Würdest du dem zustimmen?
In den USA sind es ja tatsächlich zwei Pole. Also da haben wir eine demokratische und eine republikanische Partei, die hat auch teilweise Schnittmengen und der fortschrittliche Flügel von dem einen ist vielleicht sogar weiter links als der, naja, egal. Jedenfalls, in Europa haben wir dieses Bipolare ja nicht so, sondern genau diese Bipolarität ist ja aufgebrochen worden. Wir hatten bisher eine sehr, sehr große Bevölkerungsgruppe, die gesagt bekommen hat oder sich selber sagte, naja, konservativ ist irgendwie das Beste und das wähle ich so wie immer schon. Und dann gab es die Gewerkschaften auf der anderen Seite, die haben gesagt, nee, ihr müsst Sozialdemokratie wählen. Und damit waren irgendwie 2/3 der Wählerstimmen klar. Das ist jetzt nicht mehr so. Und es entstehen eben neue Pole, auch zwischen progressiv und eher Backlash, zwischen wir müssen was für das für Klima tun und nee, aber Arbeitsplätze sind auch wichtig und die Industrie. Zwischen Ost und West haben wir sowieso schon immer Pole in der Europäischen Union, zwischen Nord und Süd auch, zwischen finanzstark und finanzschwach. Ich habe eher den Eindruck, dass die Pole zunehmen und das macht es natürlich nicht einfacher, Kompromisse zu finden, aber diese einfache Welt von die einen gegen die anderen, das habe ich den Eindruck, wird zunehmend komplexer.
Aber haben wir denn nicht vielleicht neue Pole, die sich aufgemacht haben? In den letzten Tagen haben wir immer wieder darüber diskutiert, dass die jungen Wählerinnen und Wähler gegen ältere Wählerinnen und Wähler, dass das sozusagen bei dieser EU-Wahl jetzt sozusagen die Gegenpole waren?
Ich glaube nicht, dass das sich demoskopisch halten lässt. Also wenn wir gerade mal diese Kluft angucken, jetzt Klima ganz wichtig versus Klima für uns nicht wahlentscheidend. Also so grün und liberal versus die Gegenden, wo das niemand gewählt hat. Dann sehen wir, das ist nicht nur die Jugend in Deutschland gewesen, die grün gewählt hat. Das würde auch rein demografisch schon gar nicht reichen, denn die Alten sind ja in der Überzahl. Sondern das hat, glaube ich, sogar viele Menschen, die in den 90er Jahren schon mal dieses Thema sehr bewegt hat, als es noch eher auf einer lokalen, regionalen Ebene gespielt hat. Der Fluss vor unserem Haus und die Luft in meiner Stadt und der saure Regen in unserem Badesee. Da sind, glaube ich, viele wieder zurück mobilisiert worden über dieses Thema, weil es eben auf dem weltweiten Ebene in Form des Klimas wiedergekommen ist. Und dieses gesamte Wertekonstrukt, das wir haben, dass eben der Westen und der Norden der EU sehr stark sagt, wir müssen uns unter anderem auch dadurch unterscheiden von den USA und von China, dass wir das, was wir hier machen, also Wachstum, dass wir das sozialverträglich machen, dass wir das ökologisch nachhaltig machen, dass wir das liberaler gestalten, unsere Gesellschaft. Das sieht eben der Süden und der Osten weitestgehend nicht so in dieser Europäischen Union. Und ich glaube, das ist eine Kluft, die geht weiter als nur alt und jung, sondern das hat in beiden Generationen oder in allen Generationen eher so Vertreter beider Seiten.
Was würdest du denn sagen? Gibt es denn aber Themen, die sozusagen entscheidend waren für die europäischen Wählerinnen und Wähler? War das eher das Thema Migration? War es das Thema Klimawandel, Sicherheit?
Klima war es in jedem Fall. Also zumindest war das sehr entscheidend für den grünen Erfolg im Norden und im Westen der Europäischen Union und ja auch teilweise in Spanien zum Beispiel. Aber das war nicht das Einzige. Ich habe den Eindruck, Migration war negativ entscheidend tatsächlich. Es gab viele Parteien, wie zum Beispiel die konservative Partei, die hat nicht nur verloren, weil sie bei dem Thema Klima, das plötzlich so wichtig geworden ist, vielen Wählern zumindest laut Umfragen wenig anzubieten hatte, sondern auch, weil ihnen ihre Themen so ein bisschen durch die Hände weggerieselt sind oder so abgeschmolzen sind. Das Thema Migration gehört in jedem Fall dazu. Ich persönlich hätte das niemals gedacht. Noch vor einem Jahr hätte mir keiner erzählen können, dass diese nächste Europawahl nicht durch das Thema Migration, über das wir seit 3 Jahren reden, ohne vorwärts zu kommen, nennenswert, dass das nicht dadurch entschieden wird, sondern durch das Thema Klima, das plötzlich eine sehr steile Karriere gemacht hat. Ich glaube, davon waren tatsächlich viele konservative Kräfte überrascht und waren nicht in der Lage, darauf flexibel zu reagieren, haben es weiterhin versucht, mit Sicherheit zu punkten, mit Polizei, mit Frontex, mit Abschottung, mit Grenzen, mit den verschiedenen Modellen, die Migration zu steuern. Und das hat, muss man klar sagen, nicht funktioniert.
Unser ARD-Brüssel-Korrespondent Samuel Jakisch über den Ausgang der Europawahl und welche Prognosen sich wirklich erfüllt haben. Danke fürs Gespräch.
Perspektiven und Positionen auf den Punkt. Die Politik in HR Info.
Hast du einen Opa? Schick ihn nach Europa. Das war mal ein Spruch, der deutlich machen sollte, Europapolitik, das interessiert doch kein Schwein. Verzeihung für den Ausdruck. Das hat sich nun zu dieser Wahl geändert. Auf einmal ziehen Ministerinnen wie Katharina Barley von der SPD von ihren wichtigen Posten aus dem Bundestag ins Parlament ein. Europa ist in und das zieht auch einige prominente Köpfe ins Parlament. Meine Kollegin aus der hr-info-Politikredaktion Katharina Wilhelm mit einem amüsanten Überblick.
Promi-Kandidat Nummer 1 würde sich selbst garantiert nicht so nennen. Denn Nico Semsrott ist ungefähr das Gegenteil eines strahlenden und redegewandten Politikers. Eigentlich kritisiert Nico Semsrott die Politik lieber als Kabarettist. Zum Beispiel in der ZDF-Heute-Show, wo er regelmäßig auftritt.
Egal, was du machst, du gefährdest Arbeitsplätze als Politiker. Stuttgart 21 zu bauen, gefährdet Arbeitsplätze in der angrenzenden Parkverwaltung. Strafverfolgung von deutschen Steuerhinterziehern gefährdet Arbeitsplätze in der Schweiz. Fortschritt, Toleranz oder die Verfolgung von Pädophilen gefährden ganz allgemein ein paar Arbeitsplätze in der katholischen Kirche.
Erkennungszeichen ist sein schwarzer Kapuzenpullover, den er sich über den Kopf zieht. Sein gleichfarbiger Humor und seine Sprüche, die trocken bis gelangweilt klingen. Zum ersten Mal zieht Semsrott nun in das EU-Parlament ein, für die Satirepartei Die Partei. Semsrotts Kommentar dazu auf Twitter: LOL. Auch aus Österreich werden prominente Köpfe in die EU-Politik geschickt. Den Einzug ins Parlament hat zum Beispiel Fernsehköchin Sarah Wiener geschafft. Dass sie Wurzeln in Österreich hat, hört man sofort. Geboren ist sie allerdings in Westfalen.
Wir brauchen eine komplette Transparenz in der ganzen Wertschöpfungskette. Wir brauchen natürlich auch wieder Preise, faire Preise für gute Lebensmittel.
Essen ist für Sarah Wiener hochpolitisch. Da viele Entscheidungen über Lebensmittel- und Agrarpolitik vom EU-Parlament beschlossen werden, hat sich Wiener für die Grünen aufstellen lassen. Die Grünen hatten in Österreich zuletzt nicht so einen großen Erfolg, waren auch aus dem EU-Parlament geflogen. Nun holten sie bei der Wahl 14% und Sarah Wiener kann dank Listenplatz 2 EU-Politik betreiben. Dazu will sie ihren Promi-Status nutzen. Politik-Promi Nummer 3 ist ein alter Bekannter, Silvio Berlusconi. Er war mal Staatschef von Italien, Steuerbetrüger und führte den Begriff Bunga Bunga in unseren Sprachgebrauch ein. Berlusconi hat Erfahrung in Europa, saß bereits im EU-Parlament und beleidigte dort gerne mal seine Mitparlamentarier. Unter anderem auch Martin Schulz, der, wie Berlusconi meinte, in einem Film einen hervorragenden Nazi-Aufseher geben würde.
Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò.
30 Gerichtsverfahren gab es gegen Berlusconi bereits. Unter anderem wurde er 2013 mit einem Ämterverbot bestraft. Seit 6 Jahren also durfte er keine Europapolitik mehr machen. Das Verbot wurde nun aufgehoben. Der 82-Jährige darf als Spitzenkandidat seiner eigenen Partei Forza Italia nun wieder in Brüssel mitmischen.
Von Europa nun nach Hessen. Insgesamt 96 Abgeordnete vertreten Deutschland künftig im neuen Europäischen Parlament. 7 von ihnen kommen aus Hessen. Es ist eine Mischung aus alten Hasen und echten Newcomern. Welche Hessen und Hessinnen es ins Parlament geschafft haben, erklärt Michelle Godemeier aus unserem Landtagsstudio Wiesbaden.
Mit Michael Gahler von der CDU zieht ein alter Hase ins EU-Parlament ein. Bereits zum 5. Mal schafft es der Politiker aus Hattersheim nach Straßburg. Auch Udo Bullmann von der SPD ist wieder mit dabei. Seit 20 Jahren sitzt er nun schon im Parlament. Für Martin Häusling von den Grünen ist es die 3. Wahlperiode. Er freut sich auf die neue Rolle seiner Partei.
Wir sind jetzt im Europaparlament vielleicht das Zünglein an der Waage, wenn es gilt, den Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin zu wählen. Aber auch bei den Ausschüssen, da wird es ohne uns als Grüne wahrscheinlich keine Mehrheiten mehr geben. Deshalb, wir haben jetzt eine wichtige Position.
Die einzige Partei, die gleich 2 Vertreter aus Hessen nach Straßburg schickt, ist die CDU. Neben Michael Gahler zieht auch Sven Simon ins EU-Parlament ein, und zwar als echter Newcomer. Bislang war der 40-Jährige aus Buseck im Landkreis Gießen nur kommunalpolitisch aktiv. Beruflich beschäftigt sich Sven Simon schon länger mit Europa. Er lehrt als Professor für Völker- und Europarecht an der Universität Marburg. Als neuer Abgeordneter möchte er vor allem junge Leute im Internet erreichen.
Wir müssen professioneller werden in dem Bereich Kommunikation in sozialen Medien. Bei YouTube, da brauchen wir unsere eigenen Kanäle, das steht eindeutig fest. Denn ich bin fest davon überzeugt, wir haben die richtigen Konzepte auch für junge Leute. Aber wir kommen zurzeit nicht so ran, wie wir das früher eben sicherstellen konnten über die herkömmlichen Medien.
Ein weiterer EU-Neuling ist auch Engin Erulu von den Freien Wählern. Bei der Landtagswahl in Hessen trat er bereits als Spitzenkandidat an. Mit seinem Einzug ins Europaparlament war im Vorfeld am wenigsten gerechnet worden. Der 37-Jährige aus Schwalmstadt in Nordhessen profitierte vom guten Ergebnis der Freien Wähler. Als einer von 2 Abgeordneten seiner Partei schaffte er den Sprung nach Straßburg. Er ist vor allem aus einem Grund angetreten.
Wir Freien Wähler sind in die Europawahl reingegangen, weil wir wollten sozusagen ein Europa der starken Region statt der Gleichmacherei. Und wir müssen sozusagen den Menschen ihre Heimat vor Ort bewahren und die Lebensqualität vor Ort stärken. Es geht darum, auch in ganz Europa nach nordhessischem Vorbild, wenn man das so sehen will, zu schauen, wo haben wir Regionen, die schwach aufgestellt sind, und dort müssen wir fördern.
Ebenfalls neu im Europäischen Parlament ist Christine Andersen von der AfD. Die 50-Jährige aus Limburg ist Eurokritikerin und bezeichnet die EU als antidemokratisches Bürokratiemonster. Auch Nicola Bär von der FDP ist mit dabei. Mehr als 5 Jahre lang war sie Generalsekretärin der Liberalen. Die 49-Jährige aus Frankfurt fordert eine Erneuerung der EU. Man müsse Europa nicht neu gründen, aber neu ausbalancieren, sagt Bär.
Europa hat gewählt und arrangiert sich neu. Die Parteien lecken ihre Wunden oder freuen sich über Wahlsiege. Und in vielen Ländern in Europa rüsten sie sich schon für eigene Wahlen. Zum Beispiel auch hier in Deutschland. Bei uns stehen im Herbst Landtagswahlen vor der Tür. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und welches Echo die Ergebnisse der EU-Wahl auf die Parteien bei uns und Wahlen im Osten Deutschlands haben, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Franka Welz in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen. Franka, die EU-Wahl verteilt zwar die Sitze im Europaparlament neu, aber sie ist ja auch immer so ein Gradmesser für die Stimmung in einem Land. Auch in Deutschland hat man ja auf die einzelnen Ergebnisse geschaut. Und für die Volksparteien CDU, CSU und SPD war die Wahl auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht, oder?
Ja, also das kann man wohl sagen. CDU und SPD, die haben ja noch nie bei einer Wahl so schlecht abgeschnitten wie bei dieser Europawahl. Bei der CDU muss besonders wehgetan haben, dass, so steht es zumindest in der Wahlanalyse der Parteispitze, die Verluste in der Union allein auf ihre Kappe gehen. Die CSU hat nämlich, das kam ein bisschen überraschend, kann aber damit zusammenhängen, dass man mit Manfred Weber ja einen CSU-Mann als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei hatte und das eine Rolle gespielt hat, dieser Faktor. Die CSU hat nämlich bei dieser Europawahl ein bisschen zulegen können, während die CDU fast 8% verloren hat. Also das dürfte nun also auch innerhalb der Unionsfamilie ganz interessant werden, weil die CSU jetzt vermutlich nicht weniger selbstbewusst auftritt in kommenden Diskussionen als zuvor. Und mal ehrlich, hätte jemand der SPD vor 20 Jahren gesagt, dass die mal weniger als 16% bei einer Europawahl holen würde, der wäre wohl ausgelacht worden. Wenn wir mal vergleichen, ich gucke ja immer gerne mal historisch zurück, bei der Wahl zum allerersten Europaparlament 1979 sind die Sozialdemokraten noch auf gut 40% der Stimmen gekommen. Und das ist natürlich dann schon ein steiler Absturz auf 15, irgendwas.
Ein steiler Absturz, ja. Jetzt sind ja die Parteien, die Volksparteien, CDU, CSU und SPD gerade auch immer noch dabei, die Ergebnisse zu verdauen. Kannst du denn mal zusammenfassen, was die Reaktionen der großen Parteien auf den Wahlschock sind?
Also kurz gesagt, vor allem Hilflosigkeit, das Übliche, wir haben verstanden und dann große parteiinterne Diskussionen. Wenn wir uns das etwas ausführlicher angucken wollen, bei der CDU hat man zum Beispiel vor allem mit Bedauern festgestellt, dass es offenbar nicht gelungen ist, die eigenen Themen, also innere und äußere Sicherheit, Frieden und Wohlstand, so prominent in der Diskussion zu platzieren, wie man das eigentlich vorhatte, dass man vielleicht aber auch nicht die richtigen Themen hatte. Denn Umfragen zeigen ja auch immer noch, dass zum Beispiel Klimaschutz bei vielen Menschen derzeit ganz, ganz weit oben auf der Agenda steht. Und dazu war die Position der Union ja bisher eher ein beherztes Ja. Aber, also Klimaschutz finden wir schon gut, darf aber nicht zu teuer werden und den Wirtschaftsstandort nicht bedrohen. Und das ist bei vielen Leuten nicht gut angekommen. Und bei der SPD sind wir jetzt, obwohl das ja eigentlich keiner wollte, wieder mittendrin in einer heftigen Personaldebatte. Da geht es ja speziell um die Zukunft der Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles. Aber es gibt eben auch immer wieder Stimmen, die fordern, vielleicht sollte man jetzt doch aus dieser großen Koalition rausgehen. Dann gibt es andere, die wiederum sagen, nein, wir machen das jetzt zu Ende. Jetzt die Regierung in die Luft zu sprengen, ist vielleicht nicht das Schlauste, auch angesichts dieser Umfragewerte. Und das ist momentan so die Gemengelage.
Viel diskutiert wurde ja auch die Frage, gab es denn einen sogenannten Rezo-Effekt, also einen Effekt nach dem Video des YouTubers Rezo, beziehungsweise welche Rolle hat der digitale Wahlkampf denn gespielt?
Ja, also wenn man Rezo jetzt selbst fragt, dann gab es diesen Effekt ganz sicher nicht. Er hat sich ja unlängst nochmal erklärt und gesagt, er sei jetzt nicht der Grund dafür, dass die Volksparteien bei Wählern unter 30 Jahren nicht punkten konnten. Das Wahlergebnis von Sonntag, das zeige nur, dass die aktuelle Union und die aktuelle SPD einen Kurswechsel einschlagen müssten. Dazu müsse man sie nicht abschaffen. Sie könnten sich auch einfach ändern. Soweit also Rezo selbst. Und es wäre jetzt auch wirklich etwas wohlfeil zu sagen, dass ein bzw. zwei Videos mit zugegebenermaßen hoher Reichweite kurz vor der Wahl wirklich den Ausschlag gegeben haben. Das hat sich ja auch schon länger angedeutet. Gerade Union und SPD haben bei digitalen Themen nicht eben überzeugend ausgesehen. Da können wir zum Beispiel die Diskussion um die Urheberrechtsreform nehmen. Da hat die SPD zum Beispiel mit ihrem Zickzackkurs viel Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die Union hat ja die Proteste junger Menschen da zunächst einmal pauschal wirklich diskreditiert. Und dieses Thema hat dann ja auch zusammen mit der Fridays for Future Bewegung gezeigt, wie inzwischen Proteste auf der Straße mit Online-Formen verbunden wird. Also die Zeiten, in denen Wahlkampf ausschließlich auf Marktplätzen über Zeitungen, Radio und Fernsehen gemacht worden, die sind offenbar endgültig vorbei.
Aber heißt es dann nicht, dass die Parteien sich mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst, also in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, nicht neu oder auch besser aufstellen müssen?
Ja, aber die Frage ist halt, wie macht man das? Ne? Denn jetzt einfach in jede Rede ein bisschen Klima einzubauen und dass dann alle das gleiche vereinbarte Statement über Twitter verbreiten, dürfte nicht reichen. Und auch wenn CSU-Chef Söder jetzt sagt, man müsse jetzt mal einfach jünger und cooler werden, dann klappt das schon. Dann zeigt das auch, dass man, glaube ich, den Punkt, dass Diskussionen mittlerweile anders geführt werden und auch über viele Kanäle anders geführt werden, nicht so richtig verstanden wurde. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt einfach Dinge absondert, zum Beispiel eben über Twitter oder Facebook, über andere soziale Netzwerke, die gibt es ja auch noch, sondern Authentizität und Glaubwürdigkeit sind da ja ganz wichtig. Und da sind zum Beispiel, was man häufig sieht, also gerade bei den etwas konservativeren Parteien, dass man nicht das Gefühl hat, da sprechen Individuen zu mir, sondern da wird eine Parteilinie, die vorher ausgegeben wurde, einfach verbreitet. Das ist halt nicht wirklich überzeugend. Mhm. Bei diesen Landtagswahlen kommt ja nun hinzu, die finden allesamt in Ostdeutschland statt. Das heißt, da müssen die Parteien Wege finden, nicht nur die Menschen zu erreichen über all die Kanäle, die es so gibt, sondern eben auch die Themen zu bedienen, die dort auch wirklich wichtig sind. Bei der Europawahl haben diese Themen, Ostthemen nenne ich sie jetzt mal, ja keine sehr große Rolle gespielt. Das war ja auch nicht das Thema dieser Wahl. Ein großes Thema wäre zum Beispiel der Kohleausstieg. Das betrifft ja gleich mehrere Regionen wie die Lausitz. Und da müssen wirklich zunächst mal glaubhafte Angebote her für die Menschen, die einerseits um ihre Arbeitsplätze fürchten und auch darum, wie es mit der Region weitergeht. Und das muss dann eben auch darüber hinausgehen, dass man auf Bundesebene einfach nur sagt, naja, wir pumpen jetzt ganz viel Geld in diese Region, dann wird das auch mit dem Strukturwandel alles gut, sondern da müssen jetzt eben konkrete Pläne her, die den Menschen auch vermittelt werden können. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung, als dass man jetzt noch 3 Twitter-Accounts öffnet.
Bei der Europawahl wurde ja auch darüber diskutiert, ist das jetzt auch eine Wahl geworden zwischen älteren Wählerinnen und Wählern und jüngeren Wählerinnen und Wählern? Mit dem Blick auch auf Deutschland. Ist das auch, was auf uns zukommen kann? Ist das die richtige Leseart?
Ja, es ist ja immer grundsätzlich schwierig, wenn man sagt, man stellt jetzt Generationen gegeneinander auf oder spielt sie gegeneinander aus. Aber die Zahlen sprechen gerade mit Blick auf die Union ja schon eine sehr deutliche Sprache. Denn in keiner Altersgruppe unter 60 kommt sie derzeit auf Werte, die dem Anspruch einer Volkspartei angemessen wären. Und wenn man alle, die wählen dürfen, die jünger als 60 sind, zusammennimmt, dann wären die Grünen stärkste Kraft. Und darüber wird schon nachzudenken sein, wie kriegt man die Jungen zurück. Und ich glaube ja, dass es da eher darum geht, eben weg von so einer Art Klientelpolitik zu gehen und hin zu einem Ansatz, in dem dann wirklich keine Gruppe abqualifiziert wird für ihre legitimen Anliegen. Also wenn junge Menschen gegen die Klimapolitik der Bundesregierung auf die Straße gehen, dann kann man sich nicht mit einer altväterlichen Diskussion über die Schulpflicht hier aus der Affäre ziehen. Wenn junge Menschen gegen die Urheberrechtsreform protestieren, dann kann man nicht sagen, naja, die wurden ja alle gekauft von den großen Internetkonzernen und im Netz sind eh vor allem Bots unterwegs, die Stimmung machen also gar keine echten Menschen. Und das Gleiche gilt aber eben auch für Leute, die sich um ihre Arbeitsplätze sorgen oder um die Absicherung im Alter. Also Politik für die gesamte Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit, die auch dann alle Gruppen gleichermaßen ernst nimmt und anspricht, das wäre wohl der bessere Weg, als zu sagen, okay, wir setzen jetzt entweder voll auf die Alten oder voll auf die Jungen.
Lass uns Richtung Herbst blicken, auf die kommenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Wie sehr geht man denn davon aus, dass die rechtsgerichteteren Parteien wie zum Beispiel die AfD genauso zulegen werden wie bei der EU-Wahl?
Naja, also um das vielleicht erstmal einzuordnen, ja, die AfD hat ja zum Beispiel in Sachsen bei der Europawahl ihren Vorsprung vor der CDU ausgebaut, liegt jetzt so gut 2% vor der CDU, hat aber im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 auch einiges an Stimmen verloren, was wohl aber vor allem an der etwas niedrigeren Wahlbeteiligung bei der Europawahl lag. Aber bisher deutet tatsächlich vieles darauf hin, dass die AfD wieder ein starkes Ergebnis einfahren könnte. Aber es gibt da auch Unterschiede. Also der Osten ist jetzt nicht eine homogene Masse, wo alle gleich abstimmen. Wenn wir zum Beispiel nach Thüringen gucken, da liegt die AfD nach Umfragen derzeit auf Platz 3 hinter CDU und Linken. In Brandenburg zeichnet sich dagegen eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen ab zwischen CDU und AfD. Das Meinungsforschungsinstitut INSA sieht beide bei 20%. Da ist die SPD übrigens mit 19% nur knapp dahinter. Es ist also noch einiges offen und alle haben ja noch so rund 3 Monate Zeit, um jetzt wirklich alles, was noch da ist, in die Wahlkämpfe zu werfen.
Da gibt es ja auch noch die Grünen. Die konnten bei der EU-Wahl ja punkten, aber in den ostdeutschen Bundesländern sind sie ja traditionell eher schwach vertreten.
Gibt Ihnen das nochmal Aufwind? In den großen Städten, wenn wir uns das angucken, konnten Sie ja auch Wählerinnen und Wähler mobilisieren, zum Beispiel in Leipzig mit 20,2%.
Ja, und Sie haben ja auch in Jena wirklich gut abgeschnitten. Und dass die Grünen es geschafft haben, nicht nur in Sachsen, sondern auch in Brandenburg zweistellig zu werden, ist ja an sich schon ein Ausrufezeichen. In Thüringen sind sie knapp unter 10% geblieben. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Aber, und das hat auch der Co-Vorsitzende der Partei, Robert Habeck, in dieser Woche gesagt, eine Trendwende kann man daraus jetzt noch nicht zwingend ableiten. Es deutet sich aber an, dass es der Partei offenbar langsam aber sicher gelingt, ihr Image als Westpartei, also gebildet, aber auch überheblich, ja, ein bisschen abzubauen. Aber es sind natürlich immer noch Probleme und das ist ein hartes Pflaster für die Grünen in Ostdeutschland. Denn junge Leute, bei denen sie ja traditionell gut abschneiden, die ziehen immer noch tendenziell weg aus Ostdeutschland. Es bleiben die Älteren. Bei Wählern über 60 schneiden die Grünen schwächer ab als in anderen Altersgruppen. Und sie haben es eben außerdem noch nicht so geschafft, sich wirklich effektiv als klare Gegner oder Alternativen zur AfD zu etablieren. Da liegt also noch einiges vor ihnen. Und die Partei hat eben auch das Problem, dass sie mit rund 80.000 Mitgliedern vergleichsweise klein ist und auch nicht über unendlich viel Geld verfügt. Wahlkämpfe sind jetzt aber teuer, kosten Geld, Personal. Und Plakate kleben, Veranstaltungen organisieren, dafür braucht man Ehrenamtliche vor Ort. Und zwar viele, also das reicht jetzt nicht, wenn man dann nur eine Handvoll Engagierter hat. Und das heißt also für die Grünen, die müssen wachsen und das möglichst schnell. Und dafür brauchen sie auch Strukturen, denn wenn man jetzt ganz viele neue Mitglieder hat, das bringt einem sehr wenig, wenn sich vor Ort dann keiner um die kümmern kann.
Das sagt Franka Welz, unsere ARD-Hauptstadtkorrespondentin aus Berlin. Vielen Dank für die Einschätzung. Und das war die Sendung HR Info Politik. Und diese und viele weitere Politiksendungen können Sie auch nachhören auf hrinfo.de. Ich bin Dunja Sadaki.